Bevor es losgeht, es ist wieder soweit. Wir sind mit Beats & Bones beim Deutschen Podcastpreis 2024 nominiert. Und ihr könnt für uns voten. Für den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Bis zum 20. Mai einmal draufklicken und abstimmen. Danke für eure Unterstützung. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Also ich würde mal denken, von den 33.000 Arten, von denen wir wissen, dass die in Deutschland vorkommen, weiß man vielleicht von 5, vielleicht 10% der Arten, was sie denn so ungefähr tun. Für den restlichen hat man überhaupt keine Ahnung, was sie machen.
Es ist die artenreichste Tierklasse und trotzdem kennen wir sie kaum. Insekten werden in der Biodiversitätsforschung eher stiefmütterlich behandelt. Woran liegt's? Und wie lässt sich das ändern? Rudolf bringt Licht ins Dunkel. Dr. Rudolf Meyer ist Entomologe, also Insektenforscher und Professor für integrative Biodiversitätsentdeckung. Seit Ende der 90er hat er verschiedene Städte sein Zuhause genannt. Kopenhagen, New York und zuletzt Singapur. Man kommt rum als Forschender. Ein Glück kann Berlin da mithalten. Und so lehrt Rudolf seit 2021 an der Humboldt-Universität und leitet das Zentrum für integrative Biodiversitätsentdeckung am Museum für Naturkunde. Sein Auftrag? Biodiversitätsforschung ins 21. Jahrhundert holen. Modern, schnell und geistreich. Wie unser Moderator, Lukas Klaschinski.
Rudolf, ich war im Urlaub in warmen Gefilden und ich bin völlig zerstochen gewesen. Deshalb die Frage, sind alle Insekten wichtig?
Natürlich sind alle Insekten wichtig. Sogar die Mücken sind wichtig, weil sie natürlich nicht nur Menschen stechen, sondern auch alle möglichen anderen Tiere und dabei auch da mithelfen, Populationen zu kontrollieren. Im Übrigen gibt es ja nicht nur die adulten Mücken, sondern es gibt natürlich auch die Larven. Und was machen die Larven?
Sind da, um gefressen zu werden?
Nee, wofür sind die Larven da? Wo leben die Larven von Mücken? Also ich.
Im Wasser.
Im Wasser. Und was machen die da?
Leben.
die filtern halt da den Dreck aus dem Wasser raus.
Ah, okay.
Also es ist fast immer so, dass bei einem Insekt vielleicht ein Stadium ein bisschen lästig ist und das andere Stadium auch dann was macht, was sinnvoll ist und was wichtig ist.
Aber so eine richtig beliebte Tiergruppe sind Insekten ja nicht. Oder wie nimmst du das wahr als Wissenschaftler?
Ja, das liegt immer dran. Bei Schmetterlingen ist das natürlich überhaupt kein Problem. Die werden schon als positiv angesehen und jeder mag sie eigentlich. Es gibt viele Insektengruppen, bei denen das nicht so ist und wo man dann eher mal hinguckt und ein bisschen geekelt ist und das auch eigentlich interessant findet, weil es halt so eklig ist. Aber so richtig geliebt sind sie sicherlich nicht, aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht wichtig wären.
Was macht Insekten so wichtig?
Na, so gut wie alles. Ich meine, Insekten machen halt alle die Dinge, die wir häufig nicht sehen, aber notwendig sind. Mhm. Also in Australien gab es zum Beispiel für eine gewisse Zeit das Problem, dass überall der Dung von den Kühen rumlag, weil es eben einfach keine Insekten gab, die sich drum gekümmert haben, den Dung dann auch zu fressen und zu vergraben. Und das gab dann den Dung halt nicht die Larven, um da den Dung letztlich wegzufressen. Da musste man dann Insekten einführen, damit das Problem sich gelöst hat. Ne?
Um mal einen Überblick zu bekommen, bei Insekten denke ich erstmal an Bienen, an Hummeln, Ameisen, klar die Schmetterlinge, Käfer, Fliegen. Wie werden Insektenarten wissenschaftlich eingeteilt?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Methoden einzuteilen. Also es gibt eine große Anzahl von Individuen. Die allermeisten sieht man nicht, weil sie relativ klein sind. Die allermeisten Arten bestehen aus Individuen, die unter 5 mm groß sind. Und die nimmt man im Regelfall im tagtäglichen Leben überhaupt nicht wahr. Und da sind aber wahrscheinlich 90% aller Insektenarten. Also 90% der Arten sieht man nicht. Wird von ihnen auch letztlich nicht gestört. Die machen aber im Hintergrund und nehmen jede Menge Aufgaben wahr, die unglaublich wichtig sind und ohne die wir eigentlich auch gar nicht leben können. Also es geht darum, halt den Boden wieder aufzubereiten. Es geht darum, Wasser zu säubern. Also es gibt jede Menge Aufgaben, die von Insekten gemacht werden. Klassifizieren tut man sie dann traditionell aufgrund von morphologischen Strukturen. Und man teilt sie dann in Arten ein und die Arten gehören dann zu Gattungen und dann gibt es halt eine Reihe von größeren Gruppen, wie eben für die Fliegen oder die Hautflügler oder die Käfer. Also da gibt es verschiedene Niveaus in der Klassifikation.
Das heißt, wir kennen auch gar nicht alle Insektenarten, sondern nur einen kleinen Prozentteil. Wie viel Prozent ungefähr?
Also wissenschaftlich beschrieben sind wahrscheinlich nur 10%. Und das Problem ist halt wirklich, dass auch was die Finanzierung von Forschung betrifft, das Geld halt immer in die Gruppen geht, die relativ einfach zu untersuchen sind und auch auffallen. Mhm. Wir sind ja alle Augentiere. Das ist auch ein Problem für die Entomologie. Wir sind alle Augentiere. Wir nehmen Sachen wahr, die eine gewisse Größe haben und die tagsüber unterwegs sind. Und alles, was nachts passiert und alles, was sehr klein ist, wird erstmal nicht wahrgenommen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht wichtig wäre. Das haben wir leider Gottes ja während der Corona-Krise gesehen. Gesehen haben wir alle kein Virus, aber es war natürlich ein viel größerer Einfluss auf unser Leben als Vögel oder Schmetterlinge.
Gut, Insekten haben halt nicht so eine große Lobby, noch nicht, aber vielleicht ändert sich das ja heute. Und was ich noch nicht so ganz verstanden habe mit den Zahlen, wie kann ich wissen, wie viele Arten noch unentdeckt sind? Wie schätzt man das? Also ich weiß ja eigentlich nur, was entdeckt ist. Wie kann man den anderen Teil berechnen?
Also man kann natürlich eine Aufsammlung machen und das wird von Entomologen halt ständig gemacht, weil es ja mittlerweile auch wichtig ist zu gucken, ob die Insektenpopulationen stabil sind. Und wenn man so eine Aufsammlung hat, dann kann man die natürlich aufteilen in die Anzahl der Arten, die in dieser Aufsammlung vertreten sind. Mhm. Das kann man machen, ohne dass man einen Namen für die Arten braucht, denn man muss ja nicht nur gucken, wie viele Sorten von Insekten da in dieser Aufsammlung sind. Und dann kann man natürlich gucken, wie viele Arten beschrieben sind in dieser bestimmten Gruppe. Und wenn die Anzahl der Arten, die beschrieben ist, nur ein kleiner Teil von dem ist, was man wirklich findet, dann deutet das halt, dass der größte Anteil der Tiere eben zu Arten gehören, die noch nicht beschrieben sind. Wir haben aber im Wesentlichen zwei Probleme. Viele Arten sind im 19. Jahrhundert beschrieben worden oder am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Mikroskope nicht so gut waren und wo man auch nicht so genau wusste, welche Merkmale, welche morphologischen Charakteristika beschrieben werden musste, damit man die Art wirklich erkennen kann. Diese Arten sind beschrieben, wir können sie aber nicht identifizieren. Wenn wir also ein neues Tier sammeln, wissen wir eigentlich zunächst einmal gar nicht, ob es schon beschrieben ist oder nicht. Und das herauszufinden ist außerordentlich schwierig. Das heißt, wir können leichter bestimmen, wie viele Arten in einer Probe drin sind, aber es ist relativ schwer zu bestimmen, wie viele von den Tieren zu beschriebenen Arten gehören. Und das ist eine der Hauptaufgaben und Hauptprobleme in der Entomologie heutzutage.
Ihr habt ja für unbekannte Arten den Begriff Dark Taxa geschaffen. Dark ist ja klar, dunkel, verborgen, unbekannt, aber wofür steht das Taxa? Für die Taxonomie oder?
In diesem Fall gilt es also für im Wesentlichen Familien und über die Familien hinaus, also größere Gruppen. Und wir reden von Dark Taxa, wenn nur 10% der Diversität bekannt sind. Die Gruppe selber aber mehr als 1000 Arten hat. Und das sind im Regelfall wirklich Tierarten, die relativ klein sind, die aber unglaublich artenreich sind. Und das große Problem ist halt, dass man sie in der Vergangenheit ignoriert hat und dementsprechend weiß man über sie noch nicht einmal, wie viele Arten es gibt und was sie machen, weiß man natürlich noch viel weniger. Wir haben zum Beispiel vor kurzem in Berlin mal untersucht, welche Tierarten oder welche Insekten sich in sogenannten Malaise-Trap, also Malaise-Fallen finden. Und fast alle häufigen Arten gehören zu diesem Dark Taxa. Und in vielen Fällen wissen wir nicht, was es ist. Also wir leben hier in der Stadt, sind ständig umgeben von Insekten, die unglaublich häufig sind, die wir gar nicht bestimmen können. Und von denen wir überhaupt nicht wissen, was die letztlich machen. Und hier ist das Problem wieder mit dem Augentier. Man sieht die paar Schmetterlinge und glaubt, das sei die Insektendiversität. Aber in Wirklichkeit ist die Insektendiversität natürlich noch viel größer und die abundantesten Arten sind halt gerade die Arten, die man nicht sieht. Die aber was machen. Und manchmal ist es vielleicht nicht so wichtig, aber in einigen Fällen wird es wichtig sein. Und wir wissen gar nicht, dass das stattfindet.
Ja, bei sehr vielen Insektenarten tappen wir noch völlig im Dunkeln. Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Besonders schummrig ist es vor allem noch bei zwei Gruppen. Den Zweiflüglern, wie etwa den Stubenfliegen oder Schnaken, und den parasitoiden Hautflüglern. Hautflügler, genau, das waren Wespen, Bienen und Ameisen. Ich weiß, Parasiten, da stellen sich gleich die Nackenhaare auf. Wie war das noch? Manche machen aus ihren Wirten willenlose Zombies und fressen sie bei lebendigem Leibe von innen auf. Aber Parasiten sind nicht nur für Horrorgeschichten gut und für spannende Podcast-Folgen. An dieser Stelle hört unbedingt mal in die Folge Parasiten einseitige Beziehungen mit Jakob Trimbert rein. Parasitoide Hautflügler sind unerlässlich für das ökologische Gleichgewicht. Ohne sie würden sich pflanzenfressende Insekten explosionsartig vermehren. Ihre Arbeit machen sie ganz still und heimlich. Wer sich schon mal Schlupfwespen nach Hause eingeladen hat, der weiß, wovon ich spreche. Einige Arten legen nämlich ihre Eier in die Larven von Kleidermotten. Allein von Schlupfwespen gibt es mindestens 30.000 Arten. Geschätzt werden sie aber auf ca. 60.000 Arten. Sie kommen auf allen Kontinenten außer der Antarktis vor. Damit gibt es mehr als dreimal so viele Schlupfwespen als Vogelarten weltweit. Die Artenvielfalt der Insekten ist gigantisch. Kein Wunder, dass parasitoide Hautflügler und Zweiflügler mehr als ein Drittel unserer heimischen Tierarten ausmachen.
In Deutschland haben wir eine der Faunas, die am besten untersucht ist, oder? Also wie gut kennen wir die einheimischen Insekten? Wahrscheinlich noch gar nicht so gut demnach.
Nein, wir kennen sie gar nicht gut. Also angeblich haben wir 33.000 Arten. Mhm. Das sind die Arten, die bekannt sind für Deutschland. Aber in Wirklichkeit ist die Anzahl der Arten sicherlich sehr viel größer. Und wie viel größer ist, wie gesagt, sehr schwer festzustellen, weil wir das Problem haben, dass viele von den Arten, die vor vielen Jahren beschrieben worden sind, nicht so leicht identifiziert werden können. Das heißt, es ist sehr schwer zu unterscheiden zwischen einer neuen Art und einer Art, die einfach nur nicht identifiziert werden kann, weil die Informationen über diese Art einfach zu schlecht sind. Mhm. Und das kann man natürlich jetzt mit genetischen Methoden versuchen zu vereinfachen und dafür zu sorgen, dass man tatsächlich die Arten dann auch einfacher bestimmen kann. Und dann ist es auch einfacher zu entscheiden, ob eine Art unbeschrieben ist oder beschrieben.
Und wir kennen dementsprechend auch gar nicht die Aufgaben von den ganzen Insekten, die noch nicht entdeckt worden sind und können nicht schützen, beziehungsweise können nicht darauf achten, dass wir nicht zerstören. Ne?
Also ich würde mal denken, von den 33.000 Arten, von denen wir wissen, dass die in Deutschland vorkommen, weiß man vielleicht von 5, vielleicht 10% der Arten, was sie denn so ungefähr tun. Für den restlichen hat man überhaupt keine Ahnung, was sie machen.
Bestäuberinsekten sind ja für die Landwirtschaft auch ein finanzieller Faktor. Haben die wenigsten Priorität in der Biodiversitätsforschung?
Ja, und die haben lange Zeit halt keine Priorität gehabt und dann kam es halt dazu, dass sie zu viel Priorität bekommen haben. Oder ich würde sagen, nicht zu viel Priorität haben, aber es hilft natürlich relativ wenig, wenn wir die Bestäuber kennen, aber nicht die Insekten, die dafür sorgen, dass die Böden in Ordnung sind. Und deswegen sage ich auch immer, wenn die Leute über Pollinators reden und immer den ganzen Tag über Bestäuber reden, dass man vielleicht auch mal anfangen müsste, sich darüber Gedanken zu machen, was denn im Boden lebt und wer dafür sorgt, dass es überhaupt Blüten gibt. Denn wenn wir keine Blüten haben, brauchen wir auch die Bestäuber nicht. Also wir sehen jetzt hier diese Boom und Bust. Ne? Man weiß wenig über Insekten und jetzt muss alles über Bestäuber beforscht werden. Das ist aber nicht holistisch und ist auch nicht besonders intelligent, denn wie gesagt, keine Blüten, dann brauchen wir auch die Bestäuber nicht.
100%. Die Frage ist, wie kann man das so gestalten und aufbereiten, dass die Menschen mehr merken, dass es eben einen holistischen Blick darauf braucht. Wir arbeiten ja immer eigentlich mit Emotionalisierung. Ne? Der Panda wird geschützt, weil er irgendwie so ein emotionales Tier ist, so kuschelig, so weich, Gefühle auslöst bei den Menschen. Und ich frage mich, wie man das mit Dingen tut, die man nicht sehen kann. Weil rein über den Verstand wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja, das würde ich halt doch in Frage stellen. Es muss letztlich über den Verstand gehen. Ne? Also da bin ich halt auch nicht so ein Fan von Wissenschaftskommunikation, wo man dann die Sache doch so simpel macht, dass es nicht mehr so ganz stimmt. Die Tatsache, dass wir nicht alles sehen können, bedeutet ja jetzt nicht, dass wir nicht irgendjemandem erklären können, dass wenn man viele kleine Tiere hat, dass die, wenn man die alle zusammenpappen würde, sehr groß sind und viel größer sind als Säugetiere oder Vögel. Das kann man durchaus vermitteln. Und ich glaube, das sollte man auch so vermitteln und nicht versuchen, irgendwie das so zu simplifizieren, dass es letztlich eine Verfälschung ist.
Ja, unbedingt nicht das Simplifizieren, das verstehe ich auch. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wie kann es am besten ankommen bei den Menschen? Und das ist ja immer die Brücke, die wir schlagen müssen zwischen den Fakten und zwischen den Menschen, die letzten Endes auch ein Verhalten verändern durch Konsum, auch Politiker, die bestimmte Gesetze erlassen. Und ich glaube, da ist eine Schwierigkeit einfach.
Ja, also wenn ich Vorträge halte, dann ist ein Beispiel, was ich halt sage, dass wenn man jetzt weltweit alle Ameisen zusammenpappen würde mit Kleber.
Mhm. Wäre eine ganz schöne Arbeit.
Eine Menge Arbeit. Also wenn man sie zusammenkleben würde, so dass sie aussehen wie Menschen, dann wäre jedes vierte menschähnliche Objekt letztlich aus Ameisen.
Wow.
Und so wichtig sind Ameisen. Wenn man jetzt sich nur die Biomasse ansieht, also die Biomasse von terrestrischen Tieren, dann ist ein Großteil der Biomasse bei den Arthropoden, also bei den Insekten im Wesentlichen, ungefähr gleich viel bei Regenwürmern. Also ungefähr so 37% ist Regenwürmer, 37% sind Arthropoden. Danach kommen die Sachen, die wir essen und trinken, also im Prinzip Kühe, Schafe und Schweine. Mhm. Danach kommen wir selber. Und dann, wenn man noch wirklich die kleineren Gruppen, was die Biomasse betrifft, aufgliedert, dann kommen dann irgendwann die Säuger und die Vögel. Aber in Wirklichkeit leben wir in einer Welt, die aus Arthropoden, also Insekten und Regenwürmern bestehen.
Eigentlich unglaublich, wie blind wir durch die Welt gehen. Die meisten.
Die meisten, ja.
Und das heißt dann eigentlich im Umkehrschluss, wir wissen auf dieser Welt gar nicht, was verschwindet gerade.
Das wissen wir nicht und wir entdecken sicherlich auch langsamer, als es verschwindet. Oder es ist jedenfalls die Annahme. Ob die Annahme richtig ist, können wir noch nicht einmal überprüfen, weil wir ja gar nicht wissen, was es alles nicht gibt und was es gibt. Mhm. Wie soll man denn dann nachweisen, dass tatsächlich mehr entdeckt wird, als verschwindet? Das sind also Vorhersagen, die man aufgrund des Habitatsverlusts natürlich versuchen kann zu machen. Aber so richtig akkurat sind die Angaben da letztlich auch nicht. Aber glaube ich, was wichtig ist, dass man halt im Hinterkopf behält, dass ohne diese ganze Diversität, die man irgendwie ignoriert, weil sie zu klein ist oder versteckt lebt, und man sicherlich kein menschliches Leben hätte. Also wir können morgen, das hört sich jetzt übel an, alle Singvögel umbringen. Da haben wir weniger Probleme, als wenn wir morgen alle Insekten umbringen.
Das heißt, je höher in der Nahrungskette, desto unwichtiger?
Nicht desto unwichtiger, desto eher sehen wir sie. Und deswegen glauben wir, dass sie wichtig sind. Aber das ändert nichts daran, dass da natürlich darunter eine Menge los ist und dass das mindestens so wichtig ist.
Kennt man aus der Schule. Die lauten Schrillen bekommen die Aufmerksamkeit und die kleinen fleißigen Mauerblümchen bemerkt wieder niemand. Im Informationsportal zur weltweiten Biodiversität liegen zum Beispiel 9-mal mehr Infos zu Vögeln vor als zu Insekten und anderen Gliederfüßern. Dabei machen Vögel nicht mal 1% der biologischen Vielfalt aus. Der weltweite Anteil der bedrohten Insektenarten ist laut Weltbiodiversitätsrat eine unbekannte Größe. Manche Mitglieder der Ceraphronoidea, eine parasitoide Wespenfamilie, werden zum Beispiel nicht mal 1 Millimeter groß. Entsprechend wenig sind sie erforscht. Im Projekt German Barcode of Life wurden nach 40 Minuten Keschern, so wie das auch Frank Koch auf dem Mittelstreifen macht, mehr Arten entdeckt als in Deutschland jemals nachgewiesen. Aber warum war das nochmal so wichtig, auch diese winzig kleinen Mücken zu finden und sie wissenschaftlich zu bestimmen?
Wozu eigentlich der Stress? Warum wollen wir überhaupt alle Arten kennen?
Ich würde gar nicht sagen, dass wir alle Arten kennen müssen, aber zumindest müssen wir wissen, die häufigsten Arten, die Arten, die wichtige Funktionen übernehmen, und wir müssen auch wissen, wo sie vorkommen, was sie letztlich machen. Es gibt in der Biologie manchmal so die Tendenz, dass man sich gerade auf die seltenen Arten stürzt. Das halte ich eigentlich für falsch. Denn wenn wir tatsächlich jetzt von Biodiversität reden, als einem Faktor, der extrem wichtig für das Überleben der Menschheit, aber auch Überleben von ganzen Societies ist, dann muss man sich gerade auch auf die Gruppen stürzen, die relativ häufig sind. Denn die sind wahrscheinlich auch im Ökosystem wichtiger. Deswegen also diese Betonung von selten und ach, da habe ich was Neues gefunden und das gibt es nur einmal an einer Stelle, das verstehe ich nur eingeschränkt. Sondern ich halte es für viel wichtiger, gerade bei Insekten, dass wir wissen, was wo in zum Beispiel Deutschland vorkommt, sodass wir dann auch feststellen können, dass was seltener geworden ist, sodass sich bestimmte Arten ausgebreitet hat aufgrund von Veränderungen der Umwelt. Das ist was, wenn man so rein als Ökonom an die Sache rangeht, natürlich viel wichtiger als die allerletzte Art zu kennen, die nur an einem Fleck lebt.
Und da sind wir wieder bei der Emotionalisierung. Das emotionalisiert natürlich die Menschen mehr, wenn sie merken, okay, dieser eine blaue Singvogel, davon gibt es jetzt nur noch 12 auf dieser Insel. Daran wird es deutlicher. Aber auf etwas hinzuweisen, was die Menschen noch nicht mal so wirklich erfassen können mit den Augen, ist viel schwerer, ist eine viel größere Herausforderung.
Ich glaube, traditionell war die Biodiversitätsforschung immer noch so eine Art Orchideenfach. Da hat man sich um Sachen gekümmert, die süß sind und schön sind und selten. Und da hat man sich darum gekümmert, um diese Gruppen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den Risk Report vom World Economic Forum anguckt, dann ist natürlich Biodiversität schon eine der 10 größten Gefährdungen für die Gesellschaft. Und wenn man jetzt aus Sicht eines Ökonomen an Biodiversitätsforschung angeht, dann hat man ganz andere Schlussfolgerungen und ganz andere Prioritäten, als wenn man sich Biodiversität im herkömmlichen Sinne ansieht. Dann muss es schön sein, muss schön bunt sein, tagsüber unterwegs sein, ist ja auch ganz nett. Aber wenn es wirklich darum geht, Biodiversität zu erhalten, damit ein Ökosystem erhalten werden kann, da geht es nicht unbedingt darum, wer schön ist, wer groß genug ist, dass man ihn sehen kann.
Ja, und das ist natürlich auch schade, ne? Was genau heißt es eigentlich, eine Art zu kennen? Welche Infos gehören denn dazu?
Ja, das ändert sich halt ständig. Also früher war es tatsächlich das, was man auch mit einer Lupe hätte sehen können. Deswegen sind die Beschreibungen von Arten aus dem 19. Jahrhundert und aus dem frühen 20. Jahrhundert so schwer zu interpretieren, weil einfach die Informationen, die in der Beschreibung drin waren, nur sehr oberflächlich war aus heutiger Sicht. Und dann irgendwann im 20. Jahrhundert war es jedenfalls bei Insekten dann so im frühen 20. Jahrhundert, dass man gemerkt hat, dass die Genitalien von den Männchen vor allen Dingen sehr artspezifisch sind. Und daraufhin wurde dann die Entomologie quasi eine Genitalienwissenschaft, wenn es also um die Taxonomie geht. Und das war auch erfolgreich, ist aber eben relativ aufwendig, wenn man auch bei kleinen Insekten sich die Genitalien angucken muss. Mittlerweile werden halt genetische Methoden auch verwendet. Die allermeisten Arten kann man wohl auch genetisch mit einem bestimmten Gen tatsächlich identifizieren. Und die Methoden sind jetzt zunehmend interessant, weil es halt billiger wird, auch zu sequenzieren. Mhm. Also man hatten früher Lupe, dann kamen Genitalien dazu und bessere Mikroskope. Jetzt kommen die genetischen Methoden mit dazu. Und wenn man die genetischen Methoden mit einer gewissen Menge von morphologischer Arbeit verbindet, kann man Arten eigentlich relativ schnell und auch sicher abgrenzen. Und der nächste Schub in der ganzen Geschichte wird sicherlich künstliche Intelligenz sein. Mhm. Denn in dem Augenblick, wo man genügend Bilder von Arten hat, kann man tatsächlich mit künstlicher Intelligenz in der Zukunft diese Arten auch mit Bildern alleine bestimmen. Und das wird der entscheidende Schritt sein, um genügend Informationen über Insekten zu bekommen. Denn wenn das zu viel Zeit kostet, zu viel Geld kostet, ist es relativ schwierig, auch für ein Land wie Deutschland wirklich die Insektenfauna zu kennen. In dem Augenblick, wo man halt auch mit Bildern arbeiten kann, können sehr viel mehr Citizen Science auch daran beteiligt sein. Und man kann natürlich auch sehr viel schneller dann Fundortdaten zu bekommen. Denn es ist ja nicht so einfach, Fundortdaten für Insekten zu bekommen, weil die relativ kleine Habitate auch zum Teil bewohnen. Das heißt, wenn es da nur 50, 100 Entomologen für ein Land gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich weiß, wo die Arten vorkommen, relativ gering. Wenn es aber mehr Menschen daran beteiligt werden können, zu wissen, was denn wo vorkommt, dann ist es auch einfacher, dann die nötigen Informationen zu bekommen.
Ja, ergibt Sinn auf jeden Fall. Dein Team, ihr habt ja auf dem Museumsgelände eine Insektenfalle aufgestellt. Ist das ein Ziel des Zentrums, neue Arten zu erfassen?
Also wir haben momentan ein Programm und wir hatten ein Programm, wo wir in Berlin sehr viel gearbeitet haben mit Malaise Traps, weil man nämlich überhaupt nicht weiß, welche kleineren Arten von Insekten in Deutschland auch in Berlin vorkommen. Wir wissen nicht, ob in Kreuzberg mehr Arten und welche Arten da vorkommen als in Prenzlauer Berg. Und wir hatten tatsächlich dann 15 Fallen aufgestellt in verschiedenen Regionen, zum Teil Regionen, die relativ grün sind, zum Teil sehr städtische Regionen, wie zum Beispiel auch auf dem Museumsgelände. Mhm. Und wir sind halt momentan dabei, die ganzen Fänge aufzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass wir wirklich wissen, welche Arten sind häufig in Berlin und wo kommen sie vor. Und dann im nächsten Schritt kann man sich sogar angucken, sind die Populationen miteinander verbunden oder sind die isoliert, weil sie in bestimmten Standorten nur vorkommen. Und das ist also das, was wir momentan machen, was die Berliner Fallen betrifft. Denn wie gesagt, man weiß auch in Berlin nicht, was sind die häufigsten Insektenarten.
Wie geht ihr da konkret vor? Dann habt ihr ein Netz, da sind, sagen wir mal, 70 Insekten drin, Fliegenmücken. Und wie nehmt ihr das auseinander? Also sortiert ihr, wie sortiert ihr und dann untersucht ihr? Wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen?
Also die Methode, die man im Wesentlichen benutzt, sind die sogenannten Malaise-Fallen. Mhm. Oder eine Methode ist Malaise-Fallen. Und die sehen eigentlich aus wie ein Zelt. Und wenn man also irgendwo im Wald ein Zelt aufbaut und da die Tür offen lässt, dann kommen natürlich auch Insekten rein. Mhm. Wenn man jetzt so ein Zelt hat und wo man die ganzen Wände wegmacht, wo man nur eine Mittelwand hat, dann fliegen Insekten gegen diese Mittelwand. Und viele von den Insekten gehen dann in die Höhe Richtung Licht und landen dann in diesem Fall in einem Fanggefäß, wo sie dann abgetötet werden. Und auf diese Art und Weise kann man halt relativ schnell und auch über 2 Wochen hinweg genügend Tiere fangen, damit man auch weiß, wie denn die Population aussieht. Und dadurch, dass die Tiere so klein sind, muss man sie tatsächlich auch abtöten. Ansonsten könnte man sie nicht bestimmen und könnte sie nicht einteilen. Viele Leute fragen mich dann, ist denn das nicht schlimm für die Insekten, dass wir da jetzt Tiere töten? Aber es ist im Prinzip ein Zelt im Wald. und man weiß, wie viele Tiere da in so ein Zelt reinfliegen. Das wird die Entomologie oder das wird die Insektenpopulation nicht beeinflussen. Nicht zu wissen, was denn in dem Wald vorkommt, das ist viel, viel schlimmer, weil dann kann man auch im Zweifelsfalle nicht die Gegenmaßnahmen einleiten, wenn es zu Populationsschwund kommt.
Ja, man fängt wahrscheinlich ähnlich viele Insekten ein mit der Windschutzscheibe, wenn man einmal durch den Wald fährt, ne?
Früher ja, heute ist ja nicht mehr viel. Wenn man mit dem Auto durch den Wald fährt, ist ja heute nicht mehr viel mit toten Insekten.
Ist wirklich weniger geworden, gerade auch im Sommer. Früher waren ja die Scheiben voll und heute braucht keiner mehr Scheibenwischwasser.
Ja, und das ist ein Zeichen dafür, dass tatsächlich die Insektenpopulationen eingestürzt sind, mehr oder weniger.
Dazu gab es auch eine Studie, die Krefeld-Studie aus 2017. Ergebnis: Mehr als 75% der Gesamtbiomasse an Fluginsekten aus Teilen Deutschlands sind verschwunden. Aber mal Butter bei die Fische, Arten bei die Forschung. Artbestimmung, das ist mühsam. Fangen, präparieren, mikroskopieren. Aber auch hier ist Fortschritt angekommen. DNA-Sequenzierung lautet das Zauberwort. Lebensstadium, Geschlecht oder ob das Objekt vollständig ist, das spielt keine Rolle mehr. Jede Art bekommt ihren eigenen Code. Wie eine Art Strichcode auf Produktverpackungen. Die Barcoding-Methode erleichtert das Bestimmen von Arten. Die Larve am Baum frisst sich in die Kirsche? Als Larve lässt sie sich nicht von außen bestimmen. Mit der DNA-Probe schon. Computer sagt: Kirsch, Essig, Fliege. So geschehen in der bayerischen Landwirtschaft und das hat die Ernte gerettet. Ist Barcoding quasi State-of-the-Art-Bestimmung?
Wie funktioniert die Barcode-Methode?
Also letztlich funktioniert es über ein Gen, was auf dem sogenannten Mitochondrion ist. Und dieses Gen evolviert schnell genug, dass Artenentstehungsprozesse abgebildet sind. Für die meisten Arten. Für Arten, die erst vor kurzer Zeit entstanden sind, evolviert das Gen auch nicht schnell genug. Und was man also im Zweifelsfall macht, ist, man hat ein Tier und extrahiert die DNA, amplifiziert dieses Gen und sequenziert das. Dann aufgrund der Gensequenz kann man dann sagen, ob das Tier zu einer Art oder zu einer anderen Art gehört.
Und das ist auch der Vorteil der Methode, dass dieses Gen sehr schnell sich evolutionär verändert und man deshalb diese Schritte besser feststellen kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also bei Tieren funktioniert das sehr gut, bei Pflanzen funktioniert es zum Beispiel schlecht. Es funktioniert schlecht, weil die Gene bei Pflanzen sich im Schnitt langsamer entwickeln. Also die Evolutionsgeschwindigkeit ist langsamer, sodass nah verwandte Arten genau dieselbe Gensequenz hat. Also man braucht schon ein Gen, was schnell genug evolviert, dass die Artenentstehungsprozesse abgebildet sind. Und das ist bei Tieren zum Glück recht einfach. Da gibt es ein solches Gen. Bei vielen anderen Teilen der Biodiversität gibt es das nicht. Also Barcoding ist sehr viel besser bei Tieren als bei Pflanzen oder auch bei Pilzen.
Und welche Haken hat die Methode noch? Also jede Technik hat ja auch immer ihre Herausforderung.
Ja, die Hauptherausforderung ist halt, dass bei ganz nah verwandten Tieren, nah verwandten Arten, die Gensequenz identisch ist. Das heißt, wenn ich nach Genen vorgehe, bin ich der Meinung, es ist hier nur eine Art, wenn es in Wirklichkeit zwei Arten waren. Deswegen halt auch noch diese Nachuntersuchung mit der Morphologie. Der Vorteil von den Genen ist, dass man das halt fast industriemäßig machen kann. Also man kann da Tausende von Tieren bearbeiten. Wenn man das morphologisch machen würde, würde das sehr viel länger dauern. Und man bräuchte auch Experten für verschiedene Gruppen. Während das Sequenzieren von einem Gen eigentlich gleich läuft, ob das jetzt eine Fliege ist oder ob das ein Springschwanz ist oder ob das ein Hautflügler ist. Man kann das also eher standardisieren, kann damit relativ schnell erstmal eine große Anzahl von Tieren sequenzieren und dann die morphologische Nachuntersuchung kann man dann aufgrund einer Stichprobe machen.
Und was ist eigentlich, wenn ich dann eine Insektenart in meinem Fang drin habe, die noch völlig unbekannt ist?
Na, ich mach mal andersrum. Also wenn man das Gen hat, kann man also in der Datenbank gucken, ob dieses Gen schon mal in dieser Datenbank vertreten war. Denn das hat dann eventuell jemand schon mal dieselbe Art irgendwo anders sequenziert und hat dann, wenn man Glück hat, dieses Tier vorher bestimmt, dann sequenziert. Die Sequenz ist mit dem Namen dann in der Datenbank. Dann kann ich den Vergleich durchführen und kann dann auf diese Art und Weise auch die Bestimmung durchführen. Wenn man also einen Artennamen über diesen Sequenzvergleich bekommt, dann kann man recht sicher sein, dass es sich tatsächlich nicht um eine neue Art handelt. Dann hat man natürlich die Fälle, wo man kein Match findet, also wo man dieselbe Sequenz eben nicht in der Datenbank findet. Das kann entweder bedeuten, dass eine beschriebene Art noch nicht sequenziert worden ist, dann kriegt man ja auch kein Match. Oder es kann sein, dass diese Art wirklich neu ist. Und das herauszufinden ist sehr schwierig. Deswegen gehen wir nur bis zu dem Schritt, wo wir sagen, wir wissen, wie viele Arten das sind. Und wir wissen, dass die folgenden Tiere zu der folgenden Art gehört, wo wir auch einen Namen haben. Aber dann haben wir für die restlichen Tiere eigentlich nur noch Informationen darüber, wie viele Arten es waren und mit welchen Abundanzen diese verschiedenen Arten aufgetreten sind.
Abundanzen?
Also die Häufigkeit der verschiedenen Tiere. Es ist also häufig so, dass zum Beispiel in Berlin, also wir haben ja etliche Fallen schon durchsequenziert, ist es so, dass ungefähr 40% aller Tiere zu nur 35 Arten gehören. Insgesamt sind in diesen Fallen hunderte von Arten, aber es gibt ein paar Tiere oder paar Arten, die sehr häufig sind, auch in verschiedenen Stadtteilen vorkommen, dass man eigentlich nur die wirklich sehr genau erstmal kennen müsste, bevor man was zum Habitat sagen kann.
Ein bisschen wie die Ratten und die Tauben.
Genau, also bei den Vögeln ist es auch so, dass es halt bestimmte Arten gibt, die so häufig sind, dass auch der durchschnittliche Berliner die kennt. Und dann gibt es diese ganz seltenen Arten, die eigentlich nur die Ornithologen bestimmen können.
Effiziente Methode, das ist auf jeden Fall so, aber man braucht ja auch Menschen, die das Ganze anwenden können. Ist das ein Fall für Citizen Science?
Also das Sequenzieren ist mittlerweile so simpel, dass man tatsächlich auch mit Citizen Science solche Kurse durchführen könnte. Man bräuchte natürlich dann die entsprechende Ausstattung, die momentan nicht da ist. Man kann aber tatsächlich von einer Probe, die aus, sagen wir mal, 1000 Insekten besteht, bis zur Artenbestimmung mit Genen innerhalb von 3-4 Tagen kommen. Und das könnte man auch mit Citizen Science machen. Wird aber momentan noch nicht gemacht. Ansonsten glaube ich eher, dass Citizen Science wichtig wird in dem Augenblick, wo man halt mit AI-Methoden rangeht. Und das kann man jetzt ja auch schon sehen. Also iNaturalist ist ja eine große Website, wo man sich ansehen kann, wo kann man seine eigenen Bilder hochladen. Und wenn man sich anguckt, was es da alles so gibt an Bildern, dann sieht man, dass viele von diesen Bildern bestimmt sind. Und die sind nicht unbedingt bestimmt worden von demjenigen, der das Bild hochgeladen hat, sondern entweder von anderen Citizen Scientists oder zunehmend eben über AI, also mit künstlicher Intelligenz. Und das ist halt das, was aus meiner Sicht in der Zukunft immer wichtiger werden wird, in dem Augenblick, wo wir genügend Algorithmen haben, die für genügend Arten auch tatsächlich trainiert worden sind, kann man immer mehr Bilder bestimmen.
Wo lässt sich denn diese Barcoding-Methode überall anwenden? Ich habe ein paar Beispiele recherchiert. Bestäubernetzwerke aufschlüsseln, forensische Entomologie, dann gibt es Dinge bei der Wilderei, die wir aufschlüsseln können, Schädlinge in der Landwirtschaft. Also eigentlich sind die Anwendungsfelder fast unbegrenzt.
Ja, ist ziemlich universell. Also dieses Gen kommt bei allen, fast allen Tierarten vor. Funktioniert im Wesentlichen auch. Wie gesagt, bei 80-90% der Tiere kann man auf diese Art und Weise unterscheiden. Deswegen ist es halt interessant, diese Technik zu haben. Denn in dem Augenblick, wo man diese Technik hat, kann man sie anwenden in den verschiedensten Bereichen. Man kann sogar ganz indirekt, das haben wir vor kurzem gemacht, auch über Insekten dann nachweisen, welche Wirbeltiere in demselben Habitat vorkommen. Also man kann zum Beispiel bei Moskitos, da haben wir es auch durchaus gemacht, den Inhalt des Darmes sequenzieren. Und wenn diese Mücke dann an irgendeinem Wirbeltier gefressen hat, dann ist natürlich die DNA von dem Wirbeltier auch im Darm. Und dann kann man über die Sequenzierung des Darminhaltes feststellen, an welchen Tieren denn diese Mücke gefressen hat.
Wie realistisch ist das Ziel, alle Arten auf der Erde zu erfassen? Ich meine, es ist nicht dein Ziel, aber dieses Ziel gibt es ja auch, ne?
Dieses Ziel gibt es. Also aus meiner Sicht ist es halt wichtiger, dass man erstmal die häufigeren Arten alle erfasst und auch weiß, wie man sie bestimmen kann. Wie realistisch es ist, alle Arten zu bekommen, ist natürlich völlig unrealistisch, weil ja heute schon welche ausgestorben sind. Wie realistisch ist, dass man auch noch in den entlegensten Regionen wirklich alle Arten erfassen kann, ich halte es für völlig unrealistisch. Aber das Problem ist auch, wenn man das zum Ziel setzt, dann hat man von vornherein schon verloren. Sondern aus meiner Sicht muss man wirklich eher aus der Sicht des Ökonomen an die Sache herangehen und sagen, wir müssen die Biodiversität zunächst einmal gut genug erfassen, damit wir unser eigenes Überleben garantieren können. Und dass man dann darüber hinaus auch noch an selteneren Arten arbeitet, das ist sicherlich auch wichtig. Aber das Ziel muss erst einmal sein, die Biodiversität gut genug zu verstehen, dass wir unserer eigenen Interessen hier im Zweifelsfalle vertreten sehen. Das ist in Deutschland in keinster Weise der Fall. Also in Deutschland gibt es ja jede Menge Wetterstationen. Wieso haben wir diese Wetterstationen? Weil die Information halt wichtig ist, auch für unser eigenes Überleben oder über unser eigenes Leben. Es gibt keine Biodiversitätsstationen in diesem Sinne, jedenfalls nicht in der Dichte. Und es gibt keine Stationen, die tatsächlich die Biodiversität quantitativ erfasst. Hm. Gleichzeitig brauchen wir aber die Biodiversität. Also da ist ein Riesenloch in unserer Infrastruktur. Wir haben jede Menge Straßenkarten. Wir wissen alles Mögliche über Deutschland. Aber wir wissen nicht, wie die Biodiversität verteilt ist. Dabei ist sie entscheidend wichtig. Wahrscheinlich wichtiger als die Straßenkarte.
Wahrscheinlich.
Ne? Und dann sagen die Leute immer, es ist zu wenig Geld dafür da oder wir haben nicht das Geld. Und mache ja häufiger Vorträge und ich gucke mir dann immer vorher an, welches Infrastrukturprojekt in der Stadt, wo ich den Vortrag halte, so viel Geld gekostet hat, dass man damit sicherlich auch die Biodiversität von Deutschland hätte erfassen können. Also wenn man in Stuttgart sich den Stuttgarter Bahnhof anguckt, mit dem Geld hätte man tatsächlich die Biodiversität von Deutschland erfassen können. Wenn man sich in Berlin den Berliner Flughafen anguckt, ist das genau das Gleiche. Das heißt, das Argument, dass es nicht genügend Geld dafür gibt, ist kompletter Unsinn. Sondern es ist eine Frage, ob man jetzt endlich aufwacht und zu dem logischen Ergebnis kommt, dass das Wissen über die Biodiversität eben nicht irgendwie ein Orchideenwissen ist, sondern ein zentral wichtiges Wissen ist, um das Überleben zu sichern. Das Geld ist nicht das Problem. Momentan läuft es noch unter ferner Liefen. Dabei hat uns der World Economic Forum schon lange gesagt, dass es eben nicht unter ferner Liefen laufen sollte.
Eigentlich schon unglaublich, wenn man sich das so zu Gemüte führt. Vor allem auch das Argument, es ist kein Geld da, wenn es um Leben und Tod geht. Wofür brauchen wir dann Geld, was dann gespart wird oder anders verteilt wird? Wenn nicht dafür Geld da ist, wofür dann?
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich halt diese Projekte anguckt, die so teuer sind, dass sie tatsächlich in einem Schlag den Geldbedarf gedeckt hätten.
Fallen mir ein paar ein.
Da fallen mir jede Menge ein. Also ich habe da eigentlich keine Probleme, wenn ich hier Vorträge halte, im Stadt oder im Land was zu finden, was viel teurer ist als das, was man eigentlich letztlich bräuchte, um bei der Biodiversitätsforschung in Deutschland deutlich weiterzukommen oder auch fertig zu werden fast.
Rudolf, wir kommen jetzt noch zum Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Dieser Podcast ist ja nur möglich durch die Berliner Sparkasse, das ist unser Kooperationspartner. Und daher nochmal ein großes Danke an die Berliner Sparkasse. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe HörerInnen, immer schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage und die Auflösung gibt es dann immer hier in der Folge und diesmal beantwortet von dir, Rudolf. Wie viele aller bekannten Tierarten machen Insekten eigentlich weltweit aus? 50 oder 90%?
Ich würde mal sagen, wahrscheinlich so um die 80-90%.
Ja, korrekt. Rudolf, danke für das Gespräch, hat Spaß gemacht. Und ein bisschen schockierend war es auch.
Das sollte schockierend sein.
Da sind wir doch wieder bei Emotionalisierung, oder?
Sind wir da?
Ja, auf jeden Fall.
Denn der Schock ist ja noch in Ordnung, aber dann anschließend muss man den Verstand einschalten.
Also nicht in der Angst verharren, sondern was tun.
Genau, was ja auch nicht so schwierig ist eigentlich. Also mich wundert immer, dass es eigentlich nicht gemacht wird, weil es einfach nicht so schwierig ist und so teuer ist es eigentlich auch nicht.
Also wenn du jetzt mal 150, 200 Milliarden zur Verfügung. So viel brauchen wir gar nicht, ne?
Nein, so viel brauchen wir nicht. Und so viel will ich auch gar nicht haben. Das ist ja viel zu schwer, dieses ganze Geld auszugeben.
850 Milliarden Steuereinnahmen.
Ich baue ja keinen Berliner Flughafen. Insofern kann ich mit so viel Geld gar nichts anfangen.
Gut, wir haben circa jedes Jahr 850 Milliarden Steuereinnahmen. Wir bräuchten einen größeren Batzen für Bildung. Den müssten wir schon mal parken. Mhm. Und für Soziales. Wie viel bräuchtest du, um da ein bisschen Veränderung reinzubringen?
Naja, also einen zweistelligen Millionenbetrag, wenn der jedes Jahr zur Verfügung stellen würde, würde man sehr schnell zu hervorragenden Ergebnissen kommen.
Gar nicht so viel im Verhältnis?
Nein, das ist im Prinzip gar nicht teuer.
Also zweistelliger Millionenbetrag, ne?
Also jetzt wirklich nur für die Biodiversitätsentdeckung und dafür zu sorgen, dass die Biodiversität identifizierbar wird. Dass es natürlich dann noch zusätzlich die Ausgaben gibt für die Institutionen, also Naturkundemuseen und Universitäten, ist natürlich eine andere Geschichte, ja.
Okay. Aber dann haben wir mal eine Hausnummer. Vielleicht schlägt das ja Wellen und vielleicht erfährt ja die Politik davon.
Wir haben ja auch momentan tatsächlich so eine Initiative, die heißt Unbekanntes Deutschland. Und da geht es tatsächlich genau darum. Mhm. Wir wissen nicht, was in Deutschland vorkommt. Wir wissen schon gar nicht, wo es vorkommt. Und momentan laufen ja etliche Bemühungen, endlich einmal auch zum Beispiel vom BMBF, Gelder für die Erforschung des unbekannten Deutschlands zu bekommen. Und da muss, glaube ich, langsam mal jemand sich Gedanken darüber machen, dass nicht nur die Sachen, die man sieht, wichtig sind, sondern auch die Sachen, die man eben nicht sieht, die aber letztlich für das Blühen von Pflanzen wichtiger sind als die Bestäuber.
Da kriegt Dunkeldeutschland auf jeden Fall eine neue Bedeutung. Dankeschön.
Nun, wir haben's gehört. Unsere sechsbeinigen Mitbewohner kennenzulernen ist kein unmögliches Vorhaben. Keine Rocket Science, auch wenn die Technologie dazu für die eine oder den anderen danach klingen mag. Und bis das alles soweit ist, lege ich euch alle Folgen über unsere noch weitgehend unbekannten Mitbewohner ans Herz. Über das Organisationstalent der Ameisen, das soziale Leben der Wespen, die Kommunikation der Schmetterlinge, das Stadtleben der Wildbienen oder ganz allgemein meine persönliche Lieblingsfolge. I will survive. Ohne Insekten sterben. Na und wer seinen Berührungsängsten begegnen möchte, der höre mal in unsere Folge mit Marc Benecke rein. Ich will ja schließlich, dass ihr versorgt seid, bis wir uns nach der Pause im Juli wiederhören. Summ, summ, tschüss, tschüss, bis ganz bald und danke, danke, dass ihr uns so fleißig hört.